Alarm bedeutet häufig eben auch Fixierung, dass ein Mensch so eigen- oder fremdgefährdend ist, dass er am Bett fixiert werden muss. Ja, die schlimmsten Situationen sind eigentlich nicht die Situationen, wenn ich bedroht oder attackiert worden bin, sondern das sind Situationen, wenn Menschen sterben. Wenn ich 100% täglich in diesem Trott müsste, ich weiß nicht, ob ich da noch da wäre. Ich habe sehr, sehr wenig Verständnis dafür, wenn vom Präsidium oder auch von der Politik, insbesondere von der Politik, das Einsehen nicht vorhanden ist.
Herzlich willkommen zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch unsere Krankenhausbewegung vorzustellen und euch auf dem Laufenden über aktuelle Geschehnisse in unserem Kampf für Entlastung zu halten. Wenn ihr mehr zum Thema Tarifvertrag Entlastung wissen wollt, worum es dabei geht und warum die Politik sagt, er sei nicht möglich, dann erfahrt ihr das in Folge 0.
Zu Anfang dieser Folge möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wir behandeln in dieser Folge unter anderem das Thema Suizid. Wenn ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, überspringt bitte diese Folge oder hört sie euch gemeinsam mit einer anderen Person an. Passt gut auf euch auf.
Willkommen zurück zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Ich bin Sandra, stark, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir Christian zu Besuch. Er arbeitet als Pflegekraft in der Psychiatrie der MHH. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte kurz vor. Wie lange bist du schon an der MHH?
Ja, hi Sandra. Erstmal vielen Dank für den leckeren Kaffee. Den habe ich jetzt gebraucht nach dem harten Verhandlungstag gestern. Wie lange bin ich in der MHH? Ich weiß nicht genau, 96, 97 habe ich angefangen. Direkt in der psychiatrischen Akuttherapie, wo ich auch heute noch bin. Und ja, seit so 12, 13 Jahren bin ich auch Praxisanleiter.
Und wieso hast du dich damals für den Beruf der Pflegekraft entschieden?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte Industriekaufmann gelernt und ich hatte eine längere Zeit des Nichtstuns. Das war erst auch ganz nett, aber irgendwann habe ich gedacht, Mensch, du bist 26 und du kannst doch so nicht dein Leben verbringen, so am See. Ist ganz nett, aber irgendwann auch ein bisschen wenig Geld und ein bisschen wenig innerer Auftrag, nenne ich das mal, also Motivation. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht im Landeskrankenhaus Göttingen, das ist eine große Psychiatrie, vergleichbar hier mit Wunsdorf oder mit Langenhagen. Und es hat mir gut gefallen, da habe ich einen Sinn drin gesehen. Das fand ich sehr, sehr motivierend und sinnvoll. Und dann habe ich mich da beworben als Auszubildender und habe da meine Ausbildung gemacht, in der Psychiatrie gleich. Was vielleicht auch so ein bisschen erklärt, warum ich mich dann für die Psychiatrie entschieden habe. Aber die endgültige Entscheidung, das war eine bestimmte Situation, Krankenhaus Maria Hilf in Göttingen, wo ich meinen Einsatz gemacht habe in der inneren Medizin. Und da habe ich einen Patienten versorgt, der gerade sein Bein verloren hatte. Und die Gruppenleitung meinte, ich soll mal eben den Stumpf verbinden. Nun bin ich nicht wirklich geschickt mit meinen Händen, es hat ewig gedauert. Habe mich ziemlich dämlich angestellt, aber der Mann hat mir dann gesagt, dass sein Leben eigentlich keinen Sinn macht und dass er darüber nachdenkt, nicht lieber zu sterben, weil mit einem Bein möchte er nicht leben. Ja, dann habe ich ein längeres Gespräch mit ihm geführt und mal so ressourcenorientiert geschaut, was er denn alles noch kann mit einem Bein. Und da haben wir eine Menge Dinge gefunden, die man noch freudvoll machen kann, auch wenn man nur ein Bein hat. Und danach bin ich zur Übergabe und habe den Anschluss meines Lebens bekommen, wo ich dann bleibe und wie armselig das ist, wie langsam ich arbeiten würde. Und in dem Moment habe ich mich endgültig für die Psychiatrie entschieden.
Also war das so ein Schlüsselmoment?
Das war ein Schlüsselmoment, ja, das kann man so sagen.
Okay, aber dann hast du da auch quasi gemerkt, dass das was für dich ist und dass dir das eigentlich auch liegt, ne? Hast du da irgendwie so ein Feedback von den Patienten auch bekommen oder war das eher so für dich dann?
Nee, ich habe durchweg von den Patienten positives Feedback bekommen, auf der Station natürlich von Vorgesetzten auch mal was Negatives. Aber im Prinzip habe ich schnell gemerkt, dass Psychiatrie das ist, wo meine Kompetenzen liegen, was mir liegt und nicht unbedingt die Pflege im Allgemeinen. Wie gesagt, ich bin nicht sonderlich geschickt, aber die Psychiatrie schon im Besonderen.
Und wieso hast du dich dann für die Uniklinik entschieden? Also ich meine, es gibt ja auch viele ambulante Tageskliniken oder warum Uniklinik?
Auch das ist eine besondere Geschichte, die wieder auch im Kontext steht mit meinem Privatleben. Ich war damals frisch verheiratet und meine jetzige Ex-Frau, damalige Frau, hat Tiermedizin studiert. Das geht in Göttingen nicht. Wir kommen beide aus Göttingen, beziehungsweise aus dem Dorf in der Nähe von Göttingen. Und deshalb hat sie an der TU studiert und musste dann jeden Tag sehr früh aufstehen und hatte einen langen Tag, weil sie ja dann wieder zurückreisen musste. Und dann haben wir uns entschieden, nach Hannover zu ziehen und die MAH war die ersten, die mich eingestellt haben. So einfach war das.
Hier an der Uniklinik arbeitet man dann ja wahrscheinlich auch mit vielen verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Wie setzt sich euer Team so zusammen?
Ja, wir haben das Pflegeteam, wir haben das ärztliche Team, Oberarzt, ständig wechselnde Assistenzärzte, was früher nicht so war, was sehr, sehr nervig ist für die Ärzte und für uns. Dann haben wir Psychologinnen, meistens sind das PIAs, also die noch die Ausbildung noch nicht komplett beendet haben. Dann haben wir Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, die nicht nur auf unserer Station sind, aber in das Team integriert sind, und dann haben wir eine Sozialarbeiterin, die sehr engagiert arbeitet. Das ist, kann man sagen, das ist ein multiprofessionelles Team.
Und dann auch ein Arbeiten auf Augenhöhe? Also würdest du sagen, in der Psychiatrie ist das Arbeiten mit den ÄrztInnen nochmal ein bisschen anders als jetzt in der Chirurgie?
Ich war nie in der Chirurgie, also in meiner Ausbildung vor 30 Jahren, ja. Ich weiß, dass ich, als ich hier angefangen habe, mich mal mit einem oberärztlichen Kollegen aus der Chirurgie mächtig gestritten habe, weil er mir in meinen Fachbereich reingequatscht hat. Aber Augenhöhe war das früher. Also ich würde sagen, als ich hier angefangen habe und lange Jahre, war das tatsächlich Augenhöhe. Und inzwischen merkt man schon so ein Gefälle von akademischer Seite zur pflegerischen Seite, weil der Pflege auch viele Kompetenzen weggenommen worden sind, weil durch den permanenten Personalmangel Pflege bestimmte Aufgaben nicht mehr übernimmt oder übernehmen kann. Und es ist, denke ich, immer noch deutlich besser, was ich so höre, als in somatischen Abteilungen. Aber so richtig Augenhöhe würde ich das nicht mehr nennen.
Ihr habt ja, also ich habe ja vorhin... Ja, du kannst kurz was trinken. Du hast ja auch vorher angekündigt, dass wir Kaffee trinken. Also ist das völlig in Ordnung. Nehmen wir kurz einen Schluck.
Ja, auf jeden Fall.
Schön, dass Pflegekraft-Klischee erfüllen.
Ja, auf jeden Fall. Den ganzen Tag Kaffee trinken.
Was habt ihr für Patientenklientel? Also bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, habe ich mich mit einer Kollegin unterhalten, meinte so, boah, hey, 15 Aufnahmen heute. Hast du gesagt, boah, 15, das haben wir irgendwie in ein paar Wochen. Also wer ist so bei euch? Also ich meine, die schlafen ja dann auch, ne? Sie sind ja stationär, und wie lange bleiben die?
Ja, ich bin ja nicht, beziehungsweise ich repräsentiere ja nicht die gesamte Psychiatrie, sondern ich arbeite ja auf einer Station, das ist die Station 53a. Das ist eine offene Akutstation, und wir sollen uns so langsam immer mehr auf Menschen mit Psychosen und Menschen aus dem schizophrenen Formenkreis spezialisieren, während die Nachbarstation, die Station 53b, eher sich für depressive Menschen verantwortlich fühlt. Das klappt natürlich nicht wirklich, weil ich meine, wenn jetzt der Dienstarzt nachts ein Bett sucht, dann guckt er nicht, welcher Patient gehört in welchen Fachbereich, sondern dann schaut er, wo ist ein freies Bett. Ne? Und dann landen die Patienten dort, wo ein freies Bett ist, und nicht unbedingt da, wo die Station sich für sie zuständig fühlt.
Ist ja auch oft so, dass sich die Erkrankungen dann mischen, ne? Also dass die Patientin jetzt nicht nur die Erkrankung mitbringen, oder dass es vielleicht auch einfach noch gar nicht diagnostiziert ist, ne? Bringen die oft auch somatische Erkrankungen mit? Also was macht ihr, wenn jetzt irgendwie ein Patient Diabetes hat? Da muss ja dann irgendwie Blutzucker gemessen werden, Insulin gespritzt oder gegebenenfalls sogar Verbände gemacht werden. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist tollpatschig. Kriegst du das noch hin?
Das stimmt. Meine Kollegen oder viele Kollegen, gerade die Jungen, die können das deutlich besser als ich. Aber nochmal ganz kurz zu der Frage davor. Also wir haben Patienten, also mit Menschen aus dem schizophrenen Formenkreis. Wir haben affektive Störungen, also Menschen mit Depressionen, mit manischen Episoden, mit Dingen wie bipolarer Störung. Wir haben ganz viele, das wird immer mehr, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, mit Angsterkrankungen, mit sekundären Suchterkrankungen. Also das ist schon eine bunte Mischung aus psychiatrischen Erkrankungen. Und natürlich sind Menschen mit psychiatrischen Diagnosen nicht mehr oder weniger körperlich krank als die Menschen da draußen. Also, und wenn einer einen Diabetes hat, zusätzlich zu seiner psychiatrischen Erkrankung, dann bringt er den mit. Und wenn wir mit Wundversorgung haben wir sogar öfter zu tun, weil Menschen zum Beispiel mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, also mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ sich ja auch phasenweise manchmal selbst verletzen, was wir dann selbstverständlich versorgen müssen, ja.
Selbst verletzen, aber werdet auch ihr manchmal verletzt? Also seid ihr auch Gewalt ausgesetzt?
Auf der Station 53a ist das weniger der Fall, zum Glück. Also das ist wirklich sehr, sehr selten, dass wir Gewalt anwenden müssen oder Gewalt ausgesetzt sind. Das sieht natürlich auf anderen psychiatrischen Stationen anders aus. Ich helfe ja manchmal aus auf der Station 50b. Das ist die geschützte Station, also dort, wo die Tür geschlossen ist, weil die Menschen halt auch gegen ihren Willen untergebracht sind, also nicht wirklich freiwillig da sind größtenteils. Und die haben natürlich teilweise auch Angst und im Rahmen ihres Krankheitsbildes werden die dann auch teilweise gewalttätig. Also dieses Verbandsbuch von der 50b, das liest sich aus meiner Sicht wie ein Kriegstagebuch. Da werden Kollegen und Kolleginnen bespuckt, getreten, geschlagen, bedroht. Und für Menschen, die das zum ersten Mal erleben, wenn dann jemand sagt, wenn ich hier rauskomme, bringe ich deine ganze Familie um, das ist, glaube ich, nicht so ein schönes Gefühl für die. Ich bin da so ein bisschen abgehärtet.
Ja, jetzt sagst du gerade zum ersten Mal erleben. Wie ist das, wenn ihr Auszubildende habt? Also ich stelle mir das auch schwierig vor. Kann gleich nochmal ein bisschen was aus meiner Ausbildung erzählen.
Ja, gerne.
Das ist, also wie erleben die das? Ne, manche haben ja auch nicht... Also haben das ja nicht gewählt, diese psychiatrische Vertiefung, sondern haben dort einen Pflichteinsatz und wie gehen die damit um?
Also die Vertiefer, die kommen zuerst auf die 53a, die 53b oder die 87, das ist die gerontopsychiatrische Station und machen dann auch später dort ihr Examen. Aber natürlich werden auch insbesondere eben Nicht-Vertiefer da auch auf der 50b eingesetzt. Die melden teilweise Positives zurück, weil das Team ist auch größer und fängt die Schülerinnen und Schüler ganz gut auf. Aber ich habe auch schon Schülerinnen und Schüler erlebt, die die Ausbildung abgebrochen haben oder mit mir darüber geredet haben, so dass ich mich dafür eingesetzt habe, dass die dann versetzt werden, wenn sie da nachvollziehbar Angst kriegen oder Aufgaben übernehmen sollen, Sitzwache zum Beispiel, die überhaupt nicht im Rahmen oder zum Stand der Ausbildung gehört.
Ja, gerade solche Sitzwachentätigkeiten, ich meine, das kann auch überfordern, ne? Also stelle ich mir schon schwierig vor, oder auch Fixierungen gibt es ja eben auch in der Psychiatrie. Ne? Also klar, auch bei uns hier im Bettenhaus, ja. Sehr, sehr selten, aber ich denke in der Psychiatrie wahrscheinlich öfter, oder? Dass es solche Notfälle gibt.
Ja, also wenn Alarm ist, also wir laufen alle mit so einem Alarmpieper rum und wenn Alarm ist, dann ist der in der Regel, sage ich mal, ich würde mal behaupten, zu 80% auf der Station 50b, zu 15% auf der Station 87 und 5% auf allen anderen. Ne, also und Alarm bedeutet häufig eben auch Fixierung, dass ein Mensch so eigen- oder fremdgefährdend ist, dass er am Bett fixiert werden muss.
Besprecht ihr solche Situationen nach? Also habt ihr da das Gefühl, dass ihr da gut aufgefangen werdet?
Also das ist unterschiedlich. Also wenn jemand wirklich Gefahr läuft, traumatisiert zu werden oder ein Trauma abbekommen zu haben, dann haben wir eine Regelung mit der Psychosomatik. Das ist sehr gut, weil der eigene Oberarzt ja mutmaßlich oder möglicherweise ein Bias hat. Also dann gehen würde ich, wenn ich traumatisiert wäre, in die Psychosomatik gehen und da mit dem oberärztlichen Kollegen, mit Dr. Michael Stephan heißt er, glaube ich, sprechen. Während, wenn in der Psychosomatik Vergleichbares passiert, dann kommen die zu uns. Ne? Ansonsten haben wir viel zu selten, aber wir haben Teamsupervision, wo sowas angesprochen werden kann. Und selbstverständlich sind ja die Kollegen untereinander auch sehr hilfsbereit in solchen Extremsituationen. Fixierungen sind allerdings so häufig, kann man sagen, und die sind ganz klar auch mehr geworden durch schlechter ausgebildetes Personal, durch weniger Personal, durch eine hohe Fluktuation, durch auch vielleicht nicht ganz so eine sinnvolle Aufteilung der psychiatrischen Station, dass die Fixierungen statistisch und auch gefühlt häufiger geworden sind. Und da wird natürlich nicht jede einzelne Fixierung nachgesprochen. Das ist leider so.
Ja, ja, ist ein Ausnahmezustand, ne? Und also ist schon eine schlimme Situation auch für die PatientInnen, aber auch für die Pflegekräfte. Ich erinnere mich an meine Ausbildung, also da waren auch Fixierungen. Für mich war das immer, also für mich als Auszubildende immer ganz schwierig mit anzusehen. Ne? Also das war ja dann auch teilweise, dass ich dann auf diesen Patienten draufgestürzt wurde, was ja in dem Moment dann auch nicht anders ging, ne? Gerade wenn er dann eben auch fremdgefährdend war oder da wirklich ein Messer hatte oder, ja. Ne, also das, als ich in der Ausbildung bei euch war, da wurde dann auch mit einem offenen Cuttermesser nach mir geschmissen und das okay. war nicht auf der geschlossenen Station, ne, also da Krass. Kommt man in so eine Situation rein, es gab irgendwie eine Morgenrunde und ich als Auszubildende hatte die Aufgabe, die Patientin zu wecken und dazu zu holen und dann mache ich die Tür auf und dann schmeißt sie mit einem offenen Cuttermesser nach mir und sagt, lass mich schlafen und auch auf der gleichen Station, Kollegin sitzt im Dienstzimmer und dann kommt ein Patient rein, ne, sie war ja auf Sitzhöhe und schlägt ihr mit der geschlossenen Faust auf den Kopf und zwar so stark, dass sie dann direkt nach Hause gehen musste. Also ich meine, auch auf den offenen Stationen kann ja schon mal sowas passieren, aber auch auf der geschlossenen Station weiß ich, da habe ich hospitiert und das war irgendwie ein Tag, da liefen alle mit Schutzbrille rum, weil eine Patientin da war, die dem Personal absichtlich in die Augen gespuckt hat. Und einmal habe ich miterlebt, dass eine Patientin auch eine Waffe mit in die Klinik geschmuggelt hat. Die hatte irgendwie Ausgang, ne? Also sagt man das Ausgang? Klingt wie im Gefängnis.
Doch.
Ja, oder Besuchszeit zu Hause. Ja. Klingt vielleicht schöner und kam dann wieder und hatte eine Knarre dabei. Also das ist schon irgendwie heftig.
Krasse Situation. Ganz ja. kurz, also für mich ist ein Cuttermesser auch ganz klar eine Waffe.
Ja,
also mit einer Knarre bin ich noch nicht bedroht worden. Es gibt auch bedrohliche Situationen. Auch ich habe schon, ist länger her, aber bedrohliche Situationen auf meiner Station erlebt.
Magst du mal erzählen, hast du irgendeine ganz schlimme Situation noch im Gedanken, die du auch nicht vergessen kannst? Was war so das Schlimmste in den Jahren, die du jetzt so erlebt hast?
Nein, die schlimmsten Situationen sind eigentlich nicht die, wenn man oder aus meiner Sicht, das ist ja immer individuell, das können meine Kolleginnen und Kollegen ganz anders sehen, aber nicht die Situation, wenn ich bedroht oder attackiert worden bin, sondern das sind Situationen, wenn Menschen sterben, ne? Und wenn Menschen sich suizidieren, ne? Und teilweise auch durch Fehlbesetzung, zu geringe Besetzung oder Stationshopping, aber das fachfremdes Personal irgendwie arbeitet und das sind seltene Situationen, das sind aber schlimme Situationen. Also das Heftigste und für mich persönlich krasseste, woran ich mich erinnere, war ein Patient, dem wir tatsächlich geholfen haben. Der hatte einen Liebeswahn und der hat halt überall irgendwelche Zeichen gesehen, die seine Ex-Freundin ihm sendet und wenn er die richtig deutet, ne, dann kommt sie zu ihm zurück. Und dadurch, dass wir ihn quasi gesund gemacht haben, nenne ich das jetzt mal ganz salopp, hat er ja gemerkt, diese Zeichen gibt's gar nicht. Das gehörte zu meiner Krankheit. Und da hat er sich dann suizidiert, also weil er begriffen hat, meine Freundin kommt nicht wieder.
Ja.
Diese Zeichen gibt's gar nicht. Mhm. Und da merkt man auch wieder, wie wichtig Gespräche sind, wie wichtig Nachbesprechungen sind, wie wichtig das für die Patientinnen und Patienten auch ist, mit den veränderten Situationen, mit dem veränderten Erleben dann umzugehen. Ja? Die Neuroleptika haben dafür gesorgt, dass er wieder klar denken kann, dass er kein psychotisches Zusatzerleben mehr hat. Aber wer fängt ihn auf in seinem Schmerz? Das sollte die Pflege tun. Ja? Und das wird halt immer weniger, weil es immer weniger Personal gibt auf den Stationen.
Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du merkst, dass du da ja also nicht genug helfen kannst oder nicht den Patienten nicht genug auffangen kannst?
Das ist unterschiedlich. Das macht mich manchmal traurig, manchmal macht es mich wütend. Ne? Wir haben ganz aktuell eine Patientin, die eigentlich nicht in unseren Fachbereich gehört, die wir jetzt seit 9 Wochen pflegen, Schwerstpflegefall. Und wenn ich alleine im Dienst bin, was durchaus vorkommt, und dann den Kollegen zum Lagern und zur Körperpflege von der Nachbarstation dazu hole, dann sind 2 Stationen in dem Moment, da ist kein Mensch ansprechbar. Da ist niemand im Dienstzimmer. Da ist in der Krise, wenn eine Patientin eine Panikattacke hat, wenn jemand eine Bedarfsmedikation braucht, wenn jemand ein Krisengespräch braucht, wenn jemand vielleicht sogar suizidal ist, findet er da keine Kollegen auf Stationen, die er um Hilfe fragen kann, weil die sind erstmal 40 Minuten in dem Zimmer verschwunden und pflegen. Das kann eigentlich nicht sein, schon gar nicht auf einer Akutstation, aber sollte auf gar keiner Station so sein.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja der Grund, weshalb sie da sind, ne? Und eben nicht, was wir vorhin gesagt haben, irgendwie ambulant in irgendwelchen Gruppen sind, sondern sie sind da, weil sie akut ja Hilfe und Gesprächsbedarf haben. Und wenn dann eben nur eine Person da ist, wie würdest du dich zerteilen? Ne?
Ja, das geht gar nicht, richtig. Ja, das macht, wie gesagt, manchmal traurig, manchmal wütend, manchmal auch so ein wenig resigniert, dass man denkt, auch wird ja immer alles immer schlechter. Bei mir geht das noch. Also ich kann mich immer wieder motivieren, was vielleicht auch daran liegt, dass ich nicht mehr so viel arbeite wie meine Kollegin, ne, dass ich die Stelle deutlich reduziert habe, dass ich eine Ablenkung habe oder eine andere Aufgabe auch im Rahmen der Praxisanleitung, dass ich da mehr Abwechslung habe und deshalb vielleicht mich noch besser motivieren kann. Aber wenn ich 100% täglich in diesem Trott müsste, ich weiß nicht, ob ich da noch da wäre.
Wo liegen noch weitere Belastungen für euch? Ne? Also wir sitzen ja jetzt hier, weil wir für den Tarifvertrag Entlastung sind. Wo würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen oder Belastungen in eurem Alltag?
Ja, das Wichtigste wäre ja auch, das ist ja auch der Kernpunkt beim Tarifvertrag Entlastung oder wie immer er auch heißen wird, also diese Einigung, ist, dass ausreichend Personal da ist und dass, wenn das hoffentlich ausnahmsweise mal nicht in der Fall ist, dass man dann einen Belastungspunkt generiert, um irgendwann einen Freizeitausgleich zu bekommen, was vielleicht auch neue Kolleginnen oder frühere Kolleginnen und Kollegen motiviert, wieder in die Pflege zu gehen, damit wir eine bessere Personalbesetzung haben. Das ist das A und O. Ne? Wenn es auch natürlich auch noch gelingen würde, die Patienten dort unterzubringen, in dem Fachbereich, wo sie hingehören, wäre das natürlich traumhaft, weil auch das bindet ja massiv Ressourcen.
Was fordert ihr speziell in der Psychiatrie? Vielleicht magst du 2, 3 Beispiele nennen.
Das ist ganz schwierig, weil die Stationen sehr, sehr unterschiedliche Forderungen haben, was auch völlig richtig und sinnvoll ist. Also auf meiner Station wäre eine 1:7 Besetzung vormittags und nachmittags sinnvoll, also dass 2 Kolleginnen da sind, das ist okay. Die 50B, die 87 brauchen natürlich deutlich mehr. Da ist die Tür zu, da sind Menschen teilweise, die aggressiv sind oder hochgradig suizidal. Natürlich brauchen die mehr Personal.
Ne? Wo wir gerade vom Personal sprechen, ne? Also es ist ja auch die Regel, das meine ich mich zu erinnern, mindestens 5 Menschen bei einer Fixierung mitwirken müssen. Also damit das irgendwie, also würdevoll ist eine Fixierung nie, aber damit das irgendwie würdevoll vonstatten gehen kann, ne? Also kommt man überhaupt auf diese 5 Menschen? Also ich meine, du hast vorhin gesagt, das ist dann Alarm, der über die Stationen geht, aber also dann ist ja wirklich gar keiner mehr auf den Stationen.
Das stimmt. Für den Moment ist dann niemand mehr auf den Stationen oder es sind irgendwelche Hilfskräfte noch da oder dann sitzt denn da vielleicht da die Psychologe noch. Aber doch, wir kommen auf eine gute Zahl bei den Fixierungen. Kommt natürlich auf die Tageszeit an. Ist natürlich um 15 Uhr leichter, 10, vielleicht auch 20 Leute zusammenzukriegen als nachts um 4. Ja, das ist klar. Ja, aber wir sind genügend und das ist ja auch wichtig für die Sicherheit des Personals und auch für die Sicherheit des Patienten.
Ja, definitiv. Ja,
denn ich müsste viel brutaler vorgehen, wenn ich mich nicht nur um einen Arm oder ein Bein kümmern müsste, was ja auch zum Schaden des Patienten wäre und nicht sein soll.
Ganz genau. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Forderungen?
Ich muss überlegen, weil die sind alle so unterschiedlich. Die 53B benötigt beispielsweise einen Zwischendienst, weil die haben auch viele EKTs, also Elektrokrampftherapie. Die haben Spavatogaben oder auf den Therapiestationen sieht es nochmal anders aus. Ich weiß das gar nicht für jede Station auswendig, was da die unterschiedlichen Forderungen sind. Für manche Stationen ist vielleicht auch eine Servicekraft sinnvoll oder jemand, der die wunderschöne Technik bedient, damit meine Kolleginnen und Kollegen auf den Therapiestationen wirklich Therapie machen können und das leisten können, wozu sie ausgebildet wurden.
Ich frage mal ganz direkt, muss es den TVE geben, damit du weiterhin gern zur Arbeit gehst und das noch lange machst?
Ja. Auf jeden Fall, also ich merke ja, dass ich mich langsam auch schon immer mehr rausgezogen habe und die Vorstellung, wenn das umgesetzt wird, was wir fordern, ne, was auch für die Praxisanleiter, für die Schüler, für die pflegerischen Kollegen, aber auch für Labor, Transport etc. gilt, das wäre eine Aufwertung und eine höhere Qualität. Und das würde natürlich die Arbeitsmotivation massiv steigern und dann sehe ich mich vielleicht auch in der Lage, noch ein paar Jahre dran zu hängen.
Ja, und das würde ich mir wünschen, ne? Ich habe dir ja schon ein paar Mal gesagt, du bist für mich so das Gesicht der Psychiatrie.
Ja, vielen Dank.
Jeder in der Dank. Also ich würde sagen, viele in der MHH kennen dich, gerade die Auszubildenden. Ne? Du machst ja auch immer die großen Auszubildendenrunden. Ja, es wäre schade, gerade wenn solche Leute, die sich so engagieren, die eigentlich so motiviert sind, sich dann, wie du sagst, immer mehr zurückziehen. Ne? Also wir brauchen so ein paar Leute, die eigentlich so sind wie du.
Vielen, vielen Dank. Ist auch unglaublich schön zu sehen, wie sich die Bereiche vernetzen, wie jetzt bei den Verhandlungen, wie dann ganz anderes Verständnis auch für die unterschiedlichen Abteilungen und Bereiche aufgebracht wird. Das ist ein lohnenswerter, großartiger Kampf. Und ich habe sehr, sehr wenig Verständnis dafür, wenn vom Präsidium oder auch von der Politik, insbesondere von der Politik, das Einsehen nicht vorhanden ist. Da gibt es immer ein paar warme Worte, aber eigentlich hatte ich gedacht, naiv wie ich bin, am Anfang dieser Verhandlungen haben wir doch alle das gleiche Interesse. Wir wünschen uns für die Bevölkerung Hannovers oder für die Menschen, für die wir zuständig sind, die bestmögliche Behandlung und nicht dieses untere Mittelmaß, was wir zurzeit fahren. Ne? Und daran sollte jede Seite, auch die Politik, massives Interesse haben. Ne? Denn die werden ja auch von den Kranken und von Angehörigen von Kranken gewählt. Möchten Sie das auch weiterhin? Das ist die Frage.
Christian, unsere Zeit geht sich dem Ende, zumindest unsere Podcast-Zeit. wir sind beide so Quatschtüten. Ich glaube, wir könnten hier bestimmt noch ein Stündchen sitzen.
Sehr gerne, aber ich muss arbeiten.
Ja, und ich muss auch weiter. Ich freue mich, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, bleib standhaft.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.
Stark, dass ihr heute wieder dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Vergesst auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren und dem Instagram-Kanal Krankenhausbewegung MHH zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen immer mittwochs in der Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 bis 19:30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!